Frau Hansen, wer sich noch an die Anschläge des 11. September 2001 in den USA erinnert, der kann sich auch erinnern, wie danach muslimisch gelesene Menschen pauschal angefeindet wurden. Islamophobie hat aber ja doch nicht erst in diesem Jahrtausend angefangen, oder?
Natürlich ist Islamophobie auch nichts, was jetzt erst mit 9/11 gekommen ist. Seit dem 8. Jahrhundert können wir in der Geschichtswissenschaft, in der Religionswissenschaft schon zurückblicken, dass hier anti-muslimische Stereotype eigentlich existieren. Also schon im 8. Jahrhundert und auch dann in den folgenden Jahrhunderten, insbesondere durch die Kreuzzüge natürlich geprägt, haben wir schon die Darstellung und die Wahrnehmung des Islams als eine Religion der Gewalt, als eine Religion der sexuellen Freizügigkeit, Polygamie, Sodomie, eine Negativzuschreibung, antimuslimische Stereotype, die wir auch schon ganz früh, also eigentlich mit dem Entstehen der Religion oder kurze Zeit nach dem Entstehen der Religion festmachen können. Es geht hier im Prinzip dann vor allem im Zeiten der Kreuzzüge natürlich um das Gegenteil zum Christentum zu schaffen.
Also ging es schon früh darum, ein Feindbild aufzubauen.
1492, wenn wir die Reconquista haben, also die Vertreibung der letzten Muslime und auch Juden aus von der Iberischen Halbinsel. Das erzeugt so ein bisschen die Idee oder dann die Identifikation, dass nun Europa als ein genuin weißer christlicher Kontinent konstruiert wird. Also natürlich noch nicht in dem Sinne, also bricht natürlich die Komplexität der Realsituation etwas herunter. Kurz vorher ist Konstantinopel erobert worden. Das Osmanische Reich wird in der Folgezeit größer und stärker und schafft es ja sogar bis vor die Tore vor Wien sozusagen. Das sorgt in großen Teilen Europas für eine große Angst vor den sogenannten Türken. Und das wird in der Forschung gerne als Türkengefahr dargestellt. Und hier haben wir dann schon genau diese Stereotype, die eben halt die Männer, die sich an den Frauen vergehen oder eben halt auch Kinder schänden, extreme Gewalttaten verüben, besondere Aggressivität oder Gewalttätigkeit, die dem Islam zugesprochen wird, die haben wir also hier auch schon angelegt. Und das wird natürlich dann nochmal, bekommt eine andere Dimension im Zuge des ausgehenden 18., beginnenden 19. und das mit dem Kolonialismus, Imperialismus. Das geht nun um Zivilisationsideen, um Fortschrittsideen, damit natürlich auch Rückständigkeitsideen, die damit einhergehen, mit denen man natürlich die Kolonisation rechtfertigen möchte. Und da wird nun zunehmend auch der Islam als eine Religion der Rückschrittlichkeit stigmatisiert. Eine Religion, die potenziell nicht zivilisationsfähig ist, kommen solche Stereotype und Bilder kommen auf, die dann eben halt natürlich uns nichts aussagen, in keiner Sekunde uns irgendwas Reales aussagen über die Religion oder die Menschen, die hier den Glauben praktizieren, sondern uns lediglich etwas aussagen über die Trägerinnengruppe, also diejenigen, die die Stereotype mit sich tragen.
Aber Islamophobie war immer auch eng mit den großen Ereignissen verbunden, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen. Also so wie eben 9/11.
Und dann ist der nächste große Einschnitt in der Geschichte eigentlich das Ende des Kalten Krieges. Natürlich, dem Ende des Kalten Krieges fällt eigentlich der große Feind, das große Feindbild, das fällt nun weg mit dem Ende des Kalten Krieges. Und parallel dazu verschiebt sich dieses Feindbild, kann man beobachten, Richtung Islam. Also so ganz banal heruntergebrochen, also aus dem ostlichen oder russischen Raum wird halt der Orient als Feindbild konstruiert. Das geht also eher um die Frage, wer sind wir eigentlich? Und wer sind wir eigentlich, nachdem nun unser großer Feind im Osten mit dem Ende des Kalten Krieges verschwindet? Also das heißt, diese ganzen Debatten um Rückschrittlichkeit, Fanatismus, Extremismus, wir müssen über Migration nachdenken, die kommen alle schon Ende der 80er, in den 90ern extrem auf. 9/11 wird nun zur Bestätigung der Schreckensszenarien, die man sich vorher aufgebaut hat.
Wie wirkte sich das aus?
Damit radikalisiert sich natürlich auch die Position. Ich meine, Bush ruft dann auf, wir müssen den Kampf gegen die weltweite Bedrohung des islamistischen Terrors führen. So, und wer nicht auf unserer Seite ist, der kämpft also nicht für das Gute. Das wird dann so ein Dualismus aufgemacht in diesem Narrativ, in diesen Diskursen. Das führt dann dazu, dass natürlich eine Positionierung erfolgen muss. Es führt dazu, dass nun die Sicherheitsideen ganz andere werden. In jedem muslimisch gelesenen Personen steht eine potenzielle Gefahr. Und das radikalisiert sich sicherlich noch, aber das sind nicht die Narrative, die jetzt über Nacht mit 9/11 kommen, sondern eigentlich existieren sie alle schon vorher, sie werden vorher schon diskutiert, sie werden vorher durch Medien in die breite Masse getragen und werden nun eigentlich bestätigt eher durch 9/11, wenn man das so sagen möchte, so zumindest in der Imagination dieses Narrativs und in den Köpfen der Menschen, der Trägerinnengruppe. Und damit werden dann eben halt, dafür verschieben sich dann natürlich aber eben schon diese Ideen von Sicherheit und Fragen von Migration, werden nun werden mehr in die Breite getragen. Es entsteht ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Und damit ist 9-11 schon ein großer Bruch. Aber man muss festhalten, das sind Stereotype, die sind Jahrhunderte alt. Die können immer wieder, wenn gewisse Instabilitäten, Ereignisse auftreten, Krisen, Konflikte auftreten, dann können sie wieder hervorgeholt werden und sie verschieben sich dann so ein bisschen, dass sie angepasst werden an die jeweilige Gegebenheit, damit das wieder glaubwürdig und reproduzierbar in den jeweiligen Diskursen der Zeit ist. Aber es ist eben halt nichts, was jetzt mit 9-11 neu kommt oder mit 9-11 sich gänzlich verschiebt, sondern mit 9-11 eher verstärkt wird.
Inwiefern? Also 9-11 war ja nicht nur ein politisches Ereignis, sondern hat uns ja alle als Gesellschaft betroffen.
9-11 hat sich natürlich als große Zäsur in das Gehirn der Menschen eingebrannt. Die Angst, es kann jeden unvorbereitet treffen. Man muss nicht dafür im Militärdienst sein und in einen Krieg ziehen, sondern das ist etwas, was jeden, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, kann mich etwas treffen. Und das ist sicherlich etwas, was natürlich das Individuelle nochmal viel mehr in den Vordergrund stellt und das loslöst von dem Politischen. Wir haben ja schon die Migrationsdebatten in den 90ern, die kommen schon in den 90ern auf und die werden aber in den 2000ern deutlich mehr in die Breite getragen.
Wie hat sich das konkret auf muslimisch gelesene Menschen ausgewirkt, dass ja Islamophobie offenbar salonfähiger wurde?
Also da kann ich jetzt nur partiell was zu sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir es natürlich in den Debatten sehen können, gerade auf Social Media, was in den letzten Jahren ja nun auch ein großes Thema geworden ist. Wie werden hier eigentlich Debatten geführt? Vielleicht jetzt ein ganz aktuelles und sehr tragisches Beispiel ist sicherlich, als jetzt vor ein paar Wochen in Trier ein junger Student angegriffen worden ist und auch verstorben ist. Und dann kam irgendwann raus, dass das scheinbar jemand mit entsprechendem Migrationshintergrund ist. Wenn man sich dann angeschaut hat in den Social Media, was für Debatten geführt worden sind. Ja, wenn dieser Mensch nicht hier wäre, müssen wir alle abschieben. Und das wird dann pauschalisiert und es wird überhaupt nicht mehr reflektiert, um was es in dieser Tat eigentlich ging, sondern stand nur noch, es ging darum, dass der scheinbar einen afghanischen Migrationshintergrund hatte. Wir wissen nicht mal, die Religion spielt hier null, hat null Relevanz, in keiner Sekunde. Es wurde in Social Media aber sofort aufgegriffen. Und das sind eben diese Assoziationsketten, die sind deutlich kürzer geworden und es wird viel schneller eben halt immer auf diese Religion zurückgeführt. Oder eben halt auch die Debatten, gehört der Islam zu Deutschland? Kann jemand, der muslimisch ist, deutsch sein? Das sind Debatten, die sind in den 2000ern deutlich stärker aufgekommen. Und das ist sicherlich Sachen, die man dann eben deutlich mehr auch auf diese Unsicherheitsempfinden des Einzelnen zurückführen kann, die aber alle absolut irrational sind und ja auch nichts damit über Aussagen über die tatsächlichen Probleme, aber die eigentlich, glaube ich, schon sehr deutlich widerspiegeln, was so diese Narrative sind und wie sie sich verschieben, ja.
Nun war ja 9-11 eine konzertierte Aktion mehrerer Täter, aber in den letzten 10, 15 Jahren haben wir ja immer mehr dieser Einzeltäter, die sich radikalisiert haben. Also wie hat sich das auch auf die Islamophobie ausgewirkt?
Also wenn Einzeltaten passieren, wird es nicht auf die Einzeltaten zurückgeführt, sondern es wird auf die Gesamtgruppe übertragen. Und das bedeutet natürlich, wenn das auf die Gesamtgruppe übertragen wird, die Diskurse werden damit radikaler. Es werden damit Vorverurteilungen übernommen. Und das zeigen ja auch die Studien, dass diese Menschen jetzt muslimisch gelesen werden, stigmatisiert werden, schon gerade wenn es um Einreise geht, wenn es um Visabestimmungen geht. Das heißt, es sind Machtverhältnisse, die sich hier verschieben. Und das ist ein Riesenproblem, weil diese Machtverhältnisse sind ja erstmal unsichtbar und die funktionieren unterschwellig und die betreffen Einzelne auch sehr unbewusst. Aber die Menschen, die eben halt als muslimisch gelesen werden, die betrifft das in ihrem Alltag. Wenn über ein Stadtbild geredet wird oder wir bekommen keinen Termin beim Zahnarzt, das sind Debatten, die nicht um irgendwelche realen strukturellen Probleme gehen, sondern die stigmatisieren eine Gruppe an Menschen. Und das muss man, glaube ich, nochmal ganz deutlich hervorheben, dass diese Stereotype Realauswirkungen haben. Die sind diejenigen, die jeden Tag damit zu kämpfen haben. Du wirst nicht als vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft angesehen. Das sind diese Auswirkungen, die es dann natürlich auf die Einzelnen tatsächlich in der Realität nachher wieder hat.
Was kann man dagegen tun?
Ja, ich glaube, da müssen Sie die Sozialpsychologen mehr befragen. Aus der historischen Perspektive heraus geht es natürlich immer so ein bisschen auch um Fragen von Empowerment. Also wir müssen dekonstruieren, Narrative offensichtlich machen und danach fragen, welche Funktion steckt eigentlich dahinter? Warum haben wir Stereotype? Warum brauchen wir diesen Stereotyp oder nicht?
Geschichte wiederholt sich. Also, was glauben Sie als Historikerin, wie sich die Islamophobie noch entwickeln wird?
Wenn ich mir anschaue, wie sich die Diskurse verschieben, habe ich große Sorge, dass sich das weiter radikalisiert. Ja, also gerade wenn wir auch uns einfach die politische Landschaft anschauen, dann denke ich, dass gerade diese Migrationsdebatten noch mal viel mehr geführt werden, dass sich das noch viel salonfähiger gestalten. gehalten wird. Das Positive, was ich immer sehe, wenn ich auch in die Geschichte blicke, dass wenn eine Extremposition ausgebildet wird, bildet sich natürlich auch ein Widerstand dagegen. Und das ist so ein bisschen die positive Hoffnung, die ich habe, irgendwie, dass wir haben das ja schon gesehen, als der Abzug der militärischen Truppen aus Afghanistan beim letzten Mal passierte und dann ja viele afghanische Menschen dort gelassen worden sind, denen man eigentlich versprochen hat, dass sie mit nach Deutschland kommen können, um sie zu schützen. Da ging es ja schon mal diese große moralische Debatte los, weil viele dann ja scheinbar nicht mit nach Deutschland gebracht worden sind. Da hat man ja gleichzeitig diese moralische Gegenpositionsbewegung gehabt, die sagte, so, das können wir doch nicht machen, wenn sie haben uns geholfen, sie haben ihnen Versprechen gegeben. Und das heißt, es gibt dann immer auch eine gewisse Widerstandsgruppe. Und ich hoffe, dass die einfach dann auch entsprechend dafür sorgt, dass das passiert. Aber das ist eine sehr persönliche Einschätzung und nicht eine wissenschaftliche Zukunftsprognose, weil die Kristallkugel habe ich leider nicht.